Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sarah Scream Gesundheitspodcast Einfach Ungesund. Dem Podcast, der erklärt, wieso wir Menschen heute in einer Welt leben, für die wir eigentlich gar nicht gemacht sind. Ich bin Antonia und gegenüber sitzt unser Moritz, der Medizinjournalist von Sarah Scream.
Hallo Antonia.
Hi. In der heutigen Folge geht es ja darum, wie wir sozusagen unsere sozialen Kontakte pflegen, wie sozial wir sind und wie gefährlich eigentlich die Einsamkeit für uns sein kann und was das so bedeutet. Genau, man sagt ja oft, Menschen sind einfach total soziale Wesen und was bedeutet das eigentlich genau, Moritz?
Ja, das hängt natürlich mal wieder mit der Evolution zusammen. Weil die hat uns Menschen tatsächlich zu sozialen Wesen gemacht. Es gibt zum Beispiel Tiere, bei denen das gar nicht so ist, auch Säugetiere, die mit uns jetzt ein bisschen verwandt sind. Raubkatzen zum Beispiel, Tiger sind da ein beliebtes Beispiel. Die sind fast die ganze Zeit alleine unterwegs. Die jagen und leben alleine und treffen sich eigentlich nur, um sich fortzupflanzen. Und dann gehen sie wieder ihrer Wege. Und wir Menschen, wir haben schon immer ganz anders gelebt. Wir haben immer in Gruppen gelebt, auch weil es einfach sicherer war, ne? So ein Tiger, der hat riesige Klauen und scharfe Zähne und wir hatten halt die Gruppe, um uns zu schützen und noch ganz viele andere Gründe, ne? Eine Gruppe, in der wir zusammengearbeitet haben, um zu jagen, um zu sammeln, um zu überleben, um aufeinander aufzupassen, wenn wir nachts geschlafen haben. Und deswegen ist dieses Soziale, diese Gruppe ganz, ganz tief in uns verankert, weil das einfach immer wichtig fürs Überleben war.
Deshalb fühlt es sich einfach für uns auch total schlecht an oder ungut, wenn wir uns einsam fühlen. Ja. Was nicht immer bedeutet, dass wir alleine in einem Raum sind, sondern man kann sich natürlich auch unter Menschen einsam fühlen. Also da geht es viel vom eigenen Gefühl aus. Wann fühle ich mich einsam, verlassen, vernachlässigt und so weiter, ne? Oder wo habe ich soziale Kontakte, die nach mir schauen?
Ja, genau, weil das dann so ein Unsicherheitsgefühl ist, wenn man nicht zur Gruppe dazugehört, ne? Ganz unterbewusst in einem ganz, ganz hinteren Teil des Gehirns, das sagt einem dann ja, das wird jetzt schwierig mit dem Überleben, wenn du dich alleine fühlst. Und das macht natürlich was mit uns.
Also wird der von den ganz weit vorherigen Generationen verankert, sozusagen im Urvertrauen der Menschheit.
Ja, und so Anthropologen, ne, Leute, die sich so diese Menschheitsgeschichte angucken, die sagen auch, dass nicht nur die Biologie wichtig war für die Evolution bei uns, sondern eben auch die Kultur. Also so wie wir zusammengelebt haben, welche Kulturen wir gebildet haben, dieses Wir-Gefühl, das hat aus uns Menschen überhaupt das gemacht, was wir sind. Sonst wären wir ganz andere Wesen.
Ja, also es ist ja eigentlich so, dass wirklich die Sprache, die Kultur, irgendwie alles, was wir wissen auch und unser ganzes sozialen Wesen aus so Gruppen entstanden ist oder auch gegeben ist heute. Also wir lernen ja ganz viel von unseren Mitmenschen, wir wachsen auf. Heute gibt es dann ein paar, die super schlau sind und forschen, die dann wieder der ganzen Menschheit irgendwelche neuen Dinge zur Verfügung stellen. Und so hat es früher schon klein angefangen bis heute. Und in den letzten Jahrhunderten hat sich's ja auch ganz schön verändert, wie wir zusammenleben. Also wenn wir so in die Geschichte gucken und irgendwelche Bauernfamilien und so anschauen, da haben irgendwie Kleinkinder, dann aber auch Oma, Opa, natürlich die Eltern irgendwie gelebt und dann hatte man meistens noch irgendeinen Onkel dabei und vielleicht noch Mägde und Knechte, die irgendwie dann noch ein bisschen gekocht haben, noch geholfen haben und unterstützt, um diese ganzen schwierigen körperlichen Arbeiten irgendwie zu meistern, um zu überleben, ne? Und da war bestimmt immer viel los. Heute ist es eher nicht mehr so. Und ich kenne das mal noch vielleicht aus dem einen oder anderen Urlaub auf dem Bauernhof. Ja. Da war das auch noch, weil einfach mehr landwirtschaftliche Arbeit auch dann irgendwie noch erledigt werden muss.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und diese Kernfamilie, wie wir sie jetzt heute kennen, ne, also Vater, Mutter und Kinder leben in einem Haushalt und die Großeltern leben wieder in ihrem eigenen Haushalt und so weiter. Das gibt's eigentlich erst so richtig seit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert, ne, wo die Leute dann ganz viel in die Stadt gezogen sind, dann haben sie in den Fabriken gearbeitet und dann sind sie eben abends zu ihren kleinen Familien heimgekehrt und hatten nicht mehr so dieses Hofumfeld. Ne, oder noch früher gab es ja, bevor es die Bauernhöfe gab, gab es irgendwie Jäger und Sieger und Sammler und so weiter. Und die haben auch schon immer in so großen Sippen und Gruppen zusammengelebt und die Kinder gemeinsam großgezogen und so. Also es ist eine menschheitsgeschichtlich eine sehr junge Entwicklung, wie wir heute zusammenleben.
Hat eigentlich auch so ein bisschen mit Reichtum zu tun, ne? Weil wenn ich natürlich nicht so viel Geld habe oder nicht so viel Platz, dann muss ich irgendwie auf engerem Raum zusammenleben.
Ja, wenn man sich das überlegt, dann haben wir, ne, vom Platz her schon einen krassen Luxus heute.
Ja.
Wie viel Platz wir eigentlich für so wenige Menschen haben in unseren Wohnungen.
Ja, es ist natürlich schade, weil wir jetzt oft nicht mehr so viele Menschen um uns dann durch diese kleinen Familien haben, die sich kümmern. Also wenn plötzlich kleine Kinder da sind, die Eltern eigentlich arbeiten gehen, gibt es jetzt die Großeltern eher nicht mehr so, die dann irgendwie nochmal aufpassen oder auch auf
Leben oft in einer anderen Stadt auch, ne?
Ja. Oder auch auf alle, die irgendwie dann so ein bisschen pflegebedürftig sein müssen. Da müssen wir heute eigentlich auf äußere Einrichtungen zurückgreifen, also Kitas, Pflegeheime, es gibt ja auch Tagesmütter, solche Geschichten, Kindergarten.
Ja, genau. Und trotzdem liegt dann natürlich immer noch mal viel mehr Verantwortung auf dieser kleinen Kernfamilie, auf den Eltern, ne, die das dann natürlich auch alles organisieren müssen und die dann oft nicht mehr so diesen Rückhalt von dieser Großfamilie haben, die es mal gab. Aber es ist schon auf jeden Fall was das Leben da manchmal auch ein bisschen schwieriger machen kann, trotz des ganzen Luxus.
Ja, ich hatte jetzt eine Freundin, die Kita-Eingewöhnung hatte und musste eigentlich ihren Job ganz normal erledigen, aber das Kind wollte nicht so wie geplant dort bleiben und da mitspielen. Ne?
Ja. und das ist zumindest jetzt bei uns in Deutschland und in der westlichen Welt so, hat sich das so entwickelt, ne? Auch mit diesem ganzen Individualismus, ne? Sagt man ja. Früher war mal mehr so eine Art Kollektivismus, so ein bisschen mehr Fokus auf Staat, Kultur, Religion, wo man sich dann zugehörig gefühlt hat. Und heute hat man eher so seinen engen Kreis und definiert sich viel mehr über den Job, die Hobbys, die man hat, vielleicht noch über die Kinder und Partnerschaften und so. Aber man fühlt sich auch schon gar nicht mehr so eingebunden in diese großen Systeme, sage ich mal.
Auch weil die Religion wahrscheinlich so ein bisschen nach hinten rückt. Genau. Weiter, ne? Das war auch schon immer so. Früher war Sonntagskirche oder also ich komme von Bayern, war das ganz klare Standardprogramm. Ja. Ne? Das verändert sich natürlich. Ja. Kommt natürlich wieder irgendeine andere soziale Umgebung meistens.
Ja, aber ne, stimmt, ist ein gutes Beispiel. Das war so ein sozialer Kontakt, der da wurde gar nicht drüber diskutiert. Ja. Am Sonntag sind alle in die Kirche gegangen. Und ist ja natürlich, ne? Schön und gut, dass wir heute auch die Freiheiten haben, sowas zu machen oder nicht zu machen. Aber es kommt eben auch mit so einer Verantwortung, sich dann um dieses Soziale mehr selbst kümmern zu müssen.
Genau. Ja. Da muss man dann schon ein bisschen engagierter sein. Und man denkt eigentlich, naja, fühle ich mich jetzt einsam oder nicht? Es ist eigentlich erstmal nicht so problematisch, aber es ist eben doch ein großes Thema geworden. Und das hat auch die Weltgesundheitsorganisation, also die WHO 2023 bestätigt und hat sozusagen eine Epidemie der Einsamkeit ausgerufen. Und da gibt es seitdem eine Kommission, die an Lösungen arbeiten gegen die Vereinsamung der Gesellschaften. Also da wird sicherlich Förderungen, Möglichkeiten geben. Und die haben da auch Zahlen rausgesucht. Und da trifft es halt vor allem die Älteren. Einer von vier Älteren leidet laut WHO unter Einsamkeit und sozialer Isolation. Und sogar 5-15% der Jugendlichen. Also woran das hängt, muss man natürlich mal überlegen, weil meistens sind Jugendliche ja eingebunden. Da sind wir wieder bei dem Thema, wer fühlt sich einsam und wer ist alleine gelassen. Und das betrifft natürlich vor allem die westliche Welt. Ne? Also manchmal auch asiatische Länder wie Südkorea oder Japan, aber vor allem eigentlich uns Westlichen. Ne? Ja. Kann man vielleicht auch ein bisschen überlegen, was hat die Digitalisierung vielleicht bei den Jüngeren dazu beigetragen. Und bei den Älteren in Städten, gerade wenn jeder alleine wohnt, ist es natürlich so eine Geschichte. Ja,
ja genau. Und wie du sagst, ne, viele Studien kommen aus den USA auch dazu, wo auch oft von Loneliness-Epidemic und so gesprochen wird, was dann oft auch irgendwie junge Männer betrifft, die sich so ein bisschen ins Internet zurückziehen und so weiter. Also das scheint wirklich ein Problem zu sein und laut der WHO ja auch ein Problem für die Gesundheit, sowohl Psyche als auch Körper.
Ja, das zeigt sich natürlich extrem, dass wir eigentlich so psychische Themen dann auch haben oder entwickeln vielleicht auch daraus. Oft ist es ja auch so, wenn man dann die Kriminalität guckt, sind oft nicht so ganz starke soziale eingebundene Wesen. Aber auch nochmal gerade diesen Punkt zu schärfen, ja, diese Daten und Fakten, die wir jetzt rausgesucht haben, kommen halt von der WHO. Also wir sind ganz klar im Gesundheitsbereich hier, was so soziale Einbindung und so weiter angeht. Also Wohlfühlen, wie gut geht's uns, wie fit sind wir, wie fühlen wir uns.
Ja, und Psyche, ne, gehört natürlich auch ganz klar zum Thema Gesundheit. Und das ist so das Naheliegende, wenn man daran denkt, Leute sind lange einsam, leiden unter sozialer Isolation. sind natürlich Sachen wie Ängste und Depressionen und andere psychische Erkrankungen, die da entstehen können. Und die können dann aber auch wieder andere Folgen haben. Und die Liste, ich habe da mal ein bisschen nachgeguckt, die Liste von Krankheiten, die mit Einsamkeit zu tun hat, die ist echt ganz schön lang. Ein paar Beispiele.
Also das Risiko steigt sozusagen dadurch. Ja. Wenn ich einsam bin, dann ist das Risiko für diese Krankheiten.
Genau, es ist natürlich nicht automatisch. Und wie du gesagt hast, jeder definiert die Einsamkeit für sich auch ein bisschen anders. Aber Studien haben trotzdem gezeigt, dass so soziale Isolation das Risiko von Krankheiten erhöht oder von Symptomen erhöht. Und da gehören unter anderem dazu Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Verspannungen, Bluthochdruck, erhöhtes Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall und auch für Alzheimer-Demenz. Und Demenz, vor allem wenn Menschen im Alter sehr viel alleine sind und der Austausch mit anderen fehlt, da geht man zum Beispiel dann davon aus, dass einfach dem Gehirn so ein bisschen die Beschäftigung und der Austausch fehlt. Und so die Anregung, die dadurch entsteht, dass man andere trifft und sich mit anderen unterhält und so weiter.
Ja. Ja gut, das ist ja auch eigentlich eine Meisterleistung. Zuhören, nachdenken, schon wieder eine Antwort parat haben. Also es ist eine extrem kognitive Forderung sozusagen, Kommunikation. Ne?
Ja, da kann man sich vorstellen, dass sich das Gehirn dann irgendwie langweilt und vielleicht so ein bisschen verarmt irgendwie, wenn das nicht passiert. Und auf ein Zitat bin ich dann auch noch gestoßen von der WHO. Der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus hat gesagt 2023, das Risiko eines vorzeitigen Todes ist für einsame Menschen so hoch wie oder sogar höher als das Todesrisiko durch Tabakkonsum, Fettleibigkeit oder Luftverschmutzung.
Wow, okay. Ja, also immer wenn du solche Fakten aufbringst, wird es einem nochmal so richtig bewusst und geht's unter die Haut. Also Todesrisiko ist höher wie durch tatsächlich so richtige Giftstoffe wie Tabakkonsum oder so. Und das bedeutet auch nicht nur das Sitzen ist das neue Rauchen und damit im Prinzip solche Todesfolgen, sondern auch die Einsamkeit.
Ja, ich finde, da sieht man, dass man auch gerade so die psychische Gesundheit oft einfach noch total unterschätzt, wie wichtig das ist und was für einen Einfluss das auch auf den Rest des Körpers einfach hat. Und es scheint ein riesiges Problem zu sein, haben wir schon gesagt, bei Älteren, aber auch bei jüngeren, jungen Männern vor allem. Da gibt es in den USA ganz viele Studien dazu, die sich so ein bisschen ins Internet zurückziehen, nicht mehr so rauskommen, die sich oft auch so abgehängt fühlen und dann manchmal auch so ein bisschen radikalisieren, irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängen. Mhm. Ne? Das hängt alles so ein bisschen zusammen.
Leichter beeinflussbar dann von außen auch.
Oder? Ja, genau, ne? Weil die suchen sich dann halt einen Anschluss irgendwo und finden den dann manchmal in so etwas sehr zwielichtigen Ecken, sage ich mal. Mhm. Und das hat die Corona-Pandemie natürlich nochmal alles viel schlimmer gemacht, weil da auch junge Menschen, die zur Uni gehen, die zur Schule gehen, dann natürlich, denen hat natürlich total der Kontakt gefehlt, den sie sonst hatten.
Ja. Da sind wir ja auch, also wir haben ja auch über Longevity oft geredet und da gibt's ja auch eine hohe Forschung, okay, und bei Longevity, also Langlebigkeit, geht's im Prinzip ja darum, wie werde ich gesund alt, wie werde ich möglichst alt, also beides sozusagen zusammen vereint und da war auch das Thema, wie kann ich meine sozialen Kontakte gut pflegen, enorm wichtig und das hat auch gezeigt, dass man, wenn man das eben tut, stabile soziale Kontakte hat, eine höhere Lebenserwartung hat und eigentlich auch die Lebensqualität damit im Alter noch weiterhin gelingt. Und das sieht man eigentlich ja auch bei den Blue Zones, da hatten wir auch eine Folge zu. Das sind Menschen, die besonders alt werden und auch gesund alt werden, also in Sachen Longevity sozusagen sehr weit vorne sind. Und da hattest du doch auch super viel recherchiert. Mhm. Da waren eigentlich soziale Kontakte mega wichtig für die Longevity und eine hohe Langlebigkeit, oder?
Ja, und in allen Blue Zones, die da untersucht wurden, haben die Menschen auch bestimmte Rituale gehabt oder bestimmte Konstellationen gehabt, die ihnen so ein soziales Zusammenleben ermöglichen. Und die Forscher haben dann gesagt, das ist mindestens genauso wichtig wie gesunde Ernährung, wie regelmäßige Bewegung und so weiter. Das ist einer genau gleichwertiger Faktor darin, alt zu werden, gesund alt zu werden, ist eben dieser soziale Austausch. Schönes Beispiel finde ich immer von Okinawa, das ist eine dieser Blue Zones, das ist, wird oft auch die Insel der 100-Jährigen genannt in Japan.
Meine Lieblingsinsel. Ja. Da muss ich unbedingt hin demnächst.
Ja, buch dir mal einen Flug. da gibt es die sogenannten Moais und Moais sind quasi so feste Gruppen von Menschen, die werden oft so in der Kindheit zusammengewürfelt. Und sollen dann so füreinander da sein und sich Rückhalt geben und sich auch finanziell unterstützen. Also ursprünglich war das mal so auf den Dörfern da eigentlich so ein Finanzbündnis, so ein wirtschaftliches Bündnis, damit die Leute weiß ich nicht, wenn man beim einen mal die Kuh krank wird, ja, dass man sich dann halt gegenseitig unterstützt und so ein soziales Netzwerk hat, ne? Ein bisschen wie so eine Versicherung, wie so eine alte Form von einer Versicherung. Aber der Nebeneffekt ist, dass diese Leute halt oft auch Freunde werden und dann wirklich von Kindheit bis ins ganz hohe Alter sich regelmäßig treffen und austauschen und dann, ne, wirtschaftlich, aber auch dann irgendwie emotional füreinander da sind. Und das scheint einen total positiven Effekt auf die Psyche und den Körper zu haben. Und man hat immer so dieses Sicherheitsnetz von anderen, die mal nach einem schauen, die sich um einen kümmern und so weiter. Das hat, ne, glauben zumindest viele, das hat einen super krassen Effekt auch auf diese Longevity von den Leuten.
Also, um es nochmal klarzustellen und wichtig hervorzuheben, um glücklich zu sein, gesund alt zu werden und dabei auch noch fit zu sein und gesund zu bleiben, brauchen wir eigentlich soziale Verbindungen. So, was machen wir jetzt, wenn wir die nicht haben?
Also erstmal wichtig, das sollte natürlich nicht zu einem Wettbewerb werden und für jeden bedeutet das auch was anderes, ne? Einsamkeit und soziale Verbindungen und wann hat man genug solche Verbindungen? Dem einen reicht das, wenn er oft unter Menschen ist, die andere braucht vielleicht sehr tiefe Verbindungen und tiefe Gespräche die ganze Zeit, anderen reicht ein kleiner Kreis, manche wollen so ein riesiges Netzwerk um sich haben, also das ist total individuell. Und es ist auch wichtig, dass man sich da jetzt nicht so viel Druck macht, weil man jetzt nicht den riesigen Freundeskreis mit 100 Leuten hat und jeden Tag irgendjemand anderen sieht. So muss es auch nicht sein.
Manche haben ja da im Prinzip Stress rum zwischen der Einsamkeit, wo man im Prinzip irgendwie darauf wartet, dass sich jemand um einen kümmert. Hat man auf der anderen Seite, wenn man natürlich hohe soziale Kontakte hat, oft eher auch viele Erwartungshaltungen an einen und hat dann wahrscheinlich schon wieder sozialen Stress, dann, dass man sich zu wenig meldet oder irgendwie sich zu wenig kümmert oder so, wenn man einfach dann sehr hohen Kreis an sozialen Kontakten hat.
Ja, genau. Also ne, auch da kann es irgendwie ins Extrem kommen und Stress auslösen, was dann auch wieder nicht gesund ist. Ja, aber wir haben auch noch ein paar Tipps für Leute, falls ne, Leute das Gefühl haben, sie fühlen sich ein bisschen einsam, sie brauchen Kontakte. Vielleicht ist man auch in eine neue Stadt gezogen, hat einen neuen Job oder es gibt ja viele Situationen, wo man manchmal das Gefühl hat, das ist heute schwierig, ne, heute in der Gesellschaft schwierig, neue Leute zu treffen. Haben wir ein paar Tipps, Antonia?
Genau, also ich bin ja hier nach Hamburg gezogen und dann dachte ich auch so, oh, hier sind ja alle im Norden so ein bisschen distanzierter, was mache ich jetzt? Einfach die Leute ansprechen, kommt vielleicht nicht so gut und wenn man sagt, hey, ich fühle mich einsam, mach was mit mir, ist auch meistens nicht so gut
Hamburg
gelungen. Aber es gibt ja auch wieder hier, dank der Digitalisierung, tolle Apps, wie zum Beispiel Bumble BFF oder die Bumble-App oder nebenan.de, also das sind Plattformen, wo man im Prinzip Dates ausmacht, um keinen neuen Partner zu finden, sondern neue Freunde oder vielleicht auch Gleichgesinnte für gleiche Hobbys. Das andere ist natürlich noch, man kann auch irgendwie im Prinzip in Vereine gehen, wenn man da Interesse hat. Also gerade Sport ist ja eh gesund, wie ihr wisst, oder Bewegung. Und da kann man natürlich auch sich Vereine suchen, wo man sich ein bisschen anschließen kann und dann mehr oder weniger sportlich aktiv wird, um einfach Menschen mit ähnlichem Interesse zu finden, wo man sich dann auch wohlfühlt und eben so ein bisschen mehr soziale Verbindung hat. Ja.
Geht natürlich auch für andere Hobbys, ne? Manchmal kann man auch irgendwelche Hobbys aus der Kindheit oder Jugend nochmal ausgraben und sich nochmal an Sachen versuchen, weiß ich nicht, Musik machen, in den Chor gehen, einen Brettspielclub, einen Buchclub und so weiter. Gibt's ja unendlich viele Möglichkeiten und oft sind das dann, ne, wenn man so ein gemeinsames Thema und ein gemeinsames Interesse hat, ist es oft eine super Basis, um irgendwie auf Leute zuzugehen.
Ich empfehle euch nur nicht die Kneipentour. Die ist zwar gesellig, aber nicht so gut für eure Gesundheit. Das könnt ihr dann on top machen, wenn ihr sozial stabilisiert seid. Genau. Also, und grundsätzlich ist es vielleicht auch noch wichtig, den Kontakt einfach zu seiner Familie oder seiner ausgesuchten Familie, wenn man mit der eigenen Familie nicht mehr so viel Kontakt hat, zu halten. Also meistens baut man sich ja irgendwie wirklich einen engen Kreis auf und da eben auch darauf zu achten, den Kontakt richtig gut zu halten und manchmal vielleicht auch von dem Gegenüber ein bisschen Verbindlichkeit zu ziehen, also zu sagen, hey, immer dienstags, lass uns doch hören, wenn man jetzt nicht gerade zusammen wohnt oder lass uns immer mittwochs auf einen Kaffee treffen, dass man so eine gewisse Regelmäßigkeit und auch so eine Verlässlichkeit für beide Seiten drin hat.
Sonst hat man oft schnell dieses, ich wollte dich schon seit 3 Wochen mal anrufen und dann klappt es immer wieder nicht und meist so feste Termine helfen da manchmal dabei.
Genau.
Ja.
Ja, und ansonsten als kurzer Disclaimer, wenn du wirklich aktuell das Gefühl hast, du bist einsam, du fühlst dich nicht gut deswegen, dann kann natürlich auch ein Therapeut zur Seite stehen. Wenn du sagst, es ist nur so ein leichtes Gefühl, es ist nicht wirklich ein Problem für mich, dann nimm einfach mal die Tipps an und geh mal auf so eine Plattform oder in einen Verein oder so und such dir dort ein bisschen mehr Anschluss.
Genau, also nicht scheuen, sich auch mal Hilfe zu suchen, sei es jetzt ne, in der Therapie oder sowas oder von einer App, um da weiterzukommen und ja, irgendwie dran denken, dass wir Menschen soziale Wesen sind und die Welt, in der wir leben, gerade hat so ihre vielen kleinen Blasen, die uns oft so ein bisschen das Gefühl geben, dass wir isoliert sind und das ist für viele nicht gesund.
Genau. Also, dann viel Spaß mit tollen Kommunikationen, mit tollen Freunden, mit toller Familie und das waren, glaube ich, sehr schöne Schlussworte. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like da oder gebt uns auch weitere Tipps in die Kommentare. Da freuen wir uns und auch hoffentlich alle anderen Zuhörer. Macht's gut.
Tschüss.